25 Börse People.
And now in season 21. Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 25. und letzter Gast in Season 21 ist Werner Schrittwieser, PR-Berater überwiegend im Sportbereich. Und mit ihm rede ich auch über das Engagement großer Player im Sportbereich, wie zum Beispiel der Volksbank, unserem Season-Presenter. Lieber Werner, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian.
Du hast mir eine Riesenfreude gemacht. Ich bin vor circa 4 Wochen, also wieder mal nach 6-7 Jahren Pause, am Start eines Halbmarathons gestanden und dann rennst man gleich du über den Weg und begrüßt freundlich und das war leiwand. Danke dafür.
Sehr gerne, hat mir auch sehr gefreut, dass wir uns nach so langer Zeit wieder mal gesehen haben.
Ja? Genau, da muss ich kurz ins Kopfkino reinholen. Vor circa 10, 15 Jahren, du hast das ja immer schon gemacht, Sport ist quasi dein Beruf medial, du bist auch sportlich ein paar Ligen anders gepolt als ich, sage ich mal, vom Leistungsvermögen zu deinen Gunsten. Aber ich war vor 10 Jahren massiv dran, noch einmal im Leben 10 Kilometer unter 40 Minuten zu laufen und du hast mir markant dabei geholfen. Danke dafür auf jeden Fall. Seitdem nichts mehr gemacht, Covid schlimm erwischt und so weiter. Aber jetzt immerhin einen Halbmarathon aus dem Stand gelaufen und du warst ein Motivator dazu. Ich starte mal mit der klassischen Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Süßes bitte.
Dann einmal Mannerschnitten an dich bitte.
Danke.
Und ja, Karriere, Werdegang, Podcast, ich interessiere mich natürlich für die Hörerinnen und Hörer auch. Wie wird man zu einem Sportjournalisten, zu einem Moderator, Redakteur? Was hat dich bewegt, in diese Richtung zu gehen in deiner Karriere, in deinem Leben?
Ja, das war mehr oder minder eher zufällig.
Wie immer eigentlich, ne?
Ja, wie so oft im Leben, wie das Leben halt so schön spielt. Also habe eigentlich ganz was anderes gemacht, habe zuerst die HTL für EDV gemacht, bin dann aber direkt in die Gastronomie gekommen, war dort über 10 Jahre lang in der Gastronomie tätig.
Was hast du gemacht?
Ich war Betreiber von einem Kaffeehaus.
Schön. Und mit vielen Stammgästen und ja.
Genau, mit vielen Stammgästen, aber natürlich vor allem zu dieser Zeit war eben das Business noch ein bisschen anders, also da war eher in dieser Branche ein Ruhetag verpönt, das heißt, es war wirklich ein 7-Tage-Job und das Ganze meistens 15 Stunden am Tag.
Und du wirst nicht so sportlich tagsessen sein wie jetzt, nehme ich an, oder?
Nein,
das wie gesagt. Das geht sich dann nicht aus mit dem Umfeld.
Ne? Das geht sich nicht ganz aus und es war ja so, ich bin ja sehr spät berufen, was den Sport auch betrifft, also ich war ja eher das unsportliche Kind und bin dann erst mit…
Wirklich, das ist Wahnsinn.
Mit 25 eigentlich so richtig zum Laufsport gekommen, ja.
Und gib uns ein paar Zeiten, die du gelaufen bist irgendwann einmal. Wenn du erst mit 25 angefangen hast, ist das spannend.
Das war ja dann die große Challenge, die Zeiten, wie gesagt, das Hauptproblem war natürlich die Geschwindigkeit. Bekanntlich Ausdauer trainiert man mit jedem Alter, kann man mit 60 noch gut anfangen und Ausdauer trainieren. Die Grundschnelligkeit trainiert man normalerweise in Jugendjahren und somit war das natürlich für mich immer so das Problem, schnell zu laufen, ja. Und dann hat es halt einfach irgendwann, habe ich mir selber das Ziel gesetzt. Es hat eigentlich so angefangen, dass ich wirklich nur so ein bisschen dahin gejoggt bin und dann natürlich irgendwann bist du infiziert von diesem Lauffieber und dann kommen natürlich auch irgendwelche Ziele. Und 2 Ziele, die man dann gesetzt habe, war eben diese magische 3-Stunden-Marke beim Marathon zu schaffen und beim Halbmarathon die 1:20 zu schaffen.
Und die sind beide gelungen, ne?
Die sind beide gelungen, ja. Beide das Hackerl drunter machen können und somit mehr als glücklich kann ich jetzt auf diese Zeit zurückblicken, ja.
Als ich dich so kennengelernt habe, das war so in den Mitte der 10er Jahre, ein Medienmensch, du tust für viele Medien auch was. Sprechen wir mal darüber. Kurz, bist du auch als Running Schritti selbst eine Marke im Laufsport vor allem und wie bist du da aufgestellt?
Genau, wie gesagt, Running Schritti ist eben meine eigene Marke, die ich dann 2014, 15 gegründet habe, weil ich eben gesehen habe, okay, der Laufsport ist meines, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir und ich möchte irgendwie in dem Bereich mehr machen. Und ja, dann war halt einfach dieser Schulterschluss da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gründe ich meine eigene Marke und versuche, die entsprechend im Laufsport zu vermarkten. Und ich glaube, was mir dazu extrem geholfen hat, war einfach das, ich wollte da eigentlich nichts erzwingen. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach, fang klein an, mach kleine Steps und wie bei vielen Unternehmen das ja so ist, ist besser langsam und kontinuierlich zu erwachsen, als irgendwo gleich in den Himmel hinaufzuschießen und dann vielleicht wieder tief zu fallen. Und mit dieser Taktik bin ich eigentlich ganz gut gefahren, habe meine ersten Partner gefunden, habe Laufveranstalter gesucht, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Und so hat sich das dann in den letzten 10 Jahren entsprechend auch entwickelt.
Also deine typischen Partner sind Veranstalter, aber auch Privatpersonen auch. Machst du Lauftrainings auf und solche Geschichten? Oder für Gruppen?
Ich habe die Lauftrainerausbildung auch gemacht.
Elisabeth Niederreder, glaube ich, bei uns in München.
Genau.
Liebe Grüße, Lies. Ja.
Und aber dann war es eben so, ich habe schon ein paar Leute dann trainiert, auch Gruppen und Firmen. Aber das war dann irgendwo so, dass ich dann das wieder sein lassen habe, weil das doch auch sehr zeitintensiv ist. Und da ich eigentlich immer so den extremen Anspruch gehabt habe, nicht irgendwo nur Trainingspläne zu schreiben, sondern wenn ich das mache, auch wirklich zu 200% zu machen. Das heißt, da wirklich ständig im Austausch dann auch mit dem Athleten zu sein. Und das ist natürlich dann wirklich sehr, sehr zeitfordernd und durch das habe ich den Part eher wieder zurückgeschraubt. Ja.
Dann zeichnen wir doch mal deine Spezialisierung am Beispiel von diesem Piestingtallauf, der vor einem Monat stattgefunden hat, circa Bau mit beim Werksgelände, der Hauptsponsor mich eingeladen hat, der Georg Bursig, der CEO dort, ein lieber alter Freund, und der hat gesagt, den machen wir gemeinsam, um Gottes Willen, aber ja, und so weiter und so fort. Dann bin ich mit dem Bus raufgefahren zum Halbmarathonstart, ein bisschen höher auf dieser wunderschönen Strecke. Dort bist du herumgestanden und als ich neben dir stand, ist sofort die Moderatorin gekommen, weil wer neben dir steht, ist vielleicht wichtig. Ne? Also du warst da schon ein Dreh- und Angelpunkt. Fassen wir mal kurz für vielleicht andere Veranstalter zusammen, was so ein typisches Running-Schritte auftreten ist bei so einem Event für den Veranstalter, für Baumit in dem Fall.
Genau, wie du sagst, dass das, die Moderatorin war ja zugleich vom Marketing von Baumit, die Christa Berger.
Okay.
Über die bin ich letztendlich auch zum Piestingtallauf gekommen, mache das jetzt eben mittlerweile schon seit einigen Jahren, dass wir zusammenarbeiten. Und ja, wie gesagt, das beginnt eigentlich immer schon im Vorfeld mit entsprechenden Bewerbungsmaßnahmen, damit die Läufer eben auf die Events entsprechend aufmerksam gemacht werden. Geht dann hinüber bis zum Event selbst, sage ich mal, wo ich halt dann wirklich selbst dabei bin und das auch authentisch dann rüberbringe, sage ich mal, wie das dann auch auf der Laufstrecke aussieht. Mach mittlerweile eben... ist mein Anreiz jetzt nicht mehr unbedingt möglichst schnell zu laufen, sondern wirklich mehr der Spaß im Vordergrund, beziehungsweise dann auch die Arbeit, wo man sagt, okay, ich habe jetzt dann wirklich eine 360-Grad-Kamera unterwegs über die gesamte Halbmarathon-Distanz, mache da entsprechende Videosequenzen und mache mir aus dem am Ende dann einen entsprechenden Nachbericht, beziehungsweise halt dann das Video, wo man halt dann wirklich im Gegensatz zu den klassischen Videos, die Laufveranstalter machen, wo immer ja die Sicht von außen ist, ist da eben so, dass man das dann wirklich aus Läufersicht hat und somit da das Gefühl hat, man läuft da jetzt selber dann diesen Halbmarathon in dem Fall durch das Piestingtal und es war ja ein traumhaft schöner Tag, es war am Start richtig, richtig kalt. Aber
zum Glück das Wirtshaus daneben, ja. Also ja, man konnte sich aufwärmen.
Durch die herbstliche Stimmung dann ja, war ja das dann ja richtig lässiges Panorama dann, ja.
Da werden halt jetzt so schön ins Kopfkino gezeichnet, dass man sich das als Link auch ansehen kann. Ich nehme den Link von Instagram Running Schritte, findet man natürlich auch auf der Homepage vom Piestingtallauf, neben zahlreichen Fotos auch dein Video, das du laufend quasi gedreht hast. Gut, machen wir weiter. PR-Berater, was kann ich mir darunter vorstellen? An wen richtest du dich da mit deinem Angebot?
Ja, PR-Berater ist klassisch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eben für Firmen, für Vereine beziehungsweise für Veranstalter.
Und du machst auch das Stadtmarketing für Mank im Laufbereich, ein spannendes Schwerpunktort, kann man mal sagen, glaube ich. Die sind recht gut alle.
Ja, aber natürlich Stadtmarketing Mank hat dann ist eines der wenigen Bereiche, sage ich mal, was absolut nichts mit Sport zu tun hat. Da geht es ja wirklich rein um die Wirtschaft.
Das hätte ich jetzt geglaubt. Ja.
Nein, wie gesagt, das ist eben wirklich, da bin ich Obmann vom Stadtmarketing-Mank seit 2022 und da geht es eben wirklich um die Betriebe, die in Mank angesiedelt sind und da eben entsprechend für die bestmögliches Marketing zu betreiben.
Damit ist, glaube ich, naheliegend, dass du aus dieser Region kommst, oder?
Genau, ich bin geboren in Mank und wohne dort jetzt seit mittlerweile 40 Jahren, also ist wirklich meine Heimat, ja.
Wunderbar. Und jetzt haben wir durch Zufall in den Vorgespräch, ich weiß nicht, ob wir jetzt drauf gekommen sind, aber zwei Sportarten, die du auch betreust, ist zum Beispiel Skispringen, Skifliegen, das zum Beispiel als Pressesprecher des Skiflug-Weltcups am Kulm. Seit 2019 machst du die Geschichte und dann ziehe ich noch rein ÖSV Speedy, auch schon seit 10 Jahren. Und Speedy, da denkt man natürlich an einen früher Franz Klammer, an einen Vincent Griechmeier und so weiter. Aber es ist was anderes. Erzähl mal kurz.
Genau, es hat eigentlich nichts mit den Speedfahrern im alpinen Bereich zu tun, also keine Abfahrer, sondern das ist wirklich eine eigene Disziplin und die nennt sich eben Speedy. Und da geht es rein um die Geschwindigkeit, das heißt, es sind keine Tore oder irgendwas, sondern es geht wirklich schnurstracks hinunter.
Jetzt kann man natürlich Kilometer pro Stunde, jetzt kann man natürlich Stundenkilometer nicht unbedingt mit weiten Metern vergleichen, aber leiwand ist trotzdem, dass die Weltrekorde ziemlich gleich sind im Vorgespräch. Dann sag uns doch mal den Weltrekord in kmh im Speedy, bitte.
Sind wir bei 255,5 kmh.
Und wer hat den momentan inne?
Der Simon Billy.
Wunderbar. Und im Skifliegen haben wir einen Domen Breutz, der hat im Vorjahr oder heuer im Frühjahr war das. Was war denn das jetzt genau? Schauen wir auch noch. Weißt du den auch auswendig? Der hat
254,5
im Planitzer Wahnsinn.
Meter, ja.
Also unpackbar. 254,5 und 255,5 kmh dann im Speedy. So, jetzt möchte ich weiter reinkippen. Ich muss zugeben, du bist da viel zu jung, aber zu Beginn der 80er Jahre ging es um die Challenge, wer als erster über 200 km/h kommt. Und der Franz Weber, ein Österreicher, war damals für 4-5 Jahre genauso ein Hero fast wie der Klammer, der Weirater und der Walcher. Der OF hat viel übertragen, immer nur so kurze Sequenzen. Die Helme, die die gehabt haben, kennt man heute vor allem von den Zeitfahrern im Radfahren mit ganz einem anderen Gewicht. Unpackbare Sache. Wie kommt man zu so einer Sportart? War das immer schon eine Faszination? Du machst das jetzt doch schon eine Dekade?
Das war nicht unbedingt diese Faszination für den Sport. Das war ein weiteres Mal eher, wie es der Zufall so schön haben wollte. Wie gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht, eben als PR-Berater 2014. Und aufgrund dessen ist der damalige Referatsleiter, der eigentlich nur rund 25 Kilometer von mir weg wohnt, hat das eben mitbekommen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, für sie zu arbeiten. Und dann hat sie mir ein Vorgespräch im Sommer gegeben, wo wir halt beieinander gesessen sind, 2 Stunden lang gesprochen haben, was sind so meine Tätigkeiten, wie so schaut das bei ihnen beim Speedy aus. Und ja, und dann war es so, dass ich ein halbes Jahr nichts mehr gehört habe und man denkt, okay, hat halt nicht so sein wollen. Aber dann ist es auf einmal Schlag auf Schlag gegangen und das hat auf einmal, habe ich den Anruf bekommen. Das weiß ich noch genau. Das waren 3 Wochen, bevor die Speedy WM in Vas war. Hat es auf einmal geheißen, ja, du magst nicht mit uns mitkommen für 2 Wochen. Entschuldigung, es war nicht Vas, es war dazu mal Andorra, war die Speedy WM. Und auf jeden Fall war es dann so, willst du nicht mitkommen und uns begleiten in der Tätigkeit als Pressesprecher? Habe ich gesagt, ja, lass mich kurz noch ein paar Sachen klären, ist dann doch schon 2 Wochen, was ich nicht da bin. Ja, und ich habe dann das letztendlich gemacht und so dann bin ich dann auch in dieses Metier dann reingeraten. Ja.
Ich habe jetzt offen gerade die Weltrekordliste, da schauen die Italiener sehr, sehr gut aus. Wie ist Österreich da aufgestellt momentan in der internationalen Spitze, dass ich noch rauskriege?
Ja, da ist unser Spitzenreiter aktuell der Manuel Kramer, war ein ehemaliger Alpin-Skifahrer, ist Junioren-Weltmeister im Super-G geworden, hat dann nicht so richtig den Durchbruch im Weltcup dann geschafft, beziehungsweise so wie es sich vorgestellt hat. Und so ist es dann auch zu dieser Annäherung gekommen zum Speedy. Und der ist jetzt ganz gut dabei und hat den österreichischen Rekord eben aufgestellt mit 253 km/h.
Bist du wahnsinnig, da fehlt auch nicht viel. Und ich muss die Valentina Greggio noch reinbringen aus Italien. 247, also diese auch in Touch zu den Weltrekorden. Wahnsinn.
Genau,
die wie stark ist eben, da die Frauen sind, ja.
Ja, und vor allem die Valentina ist da wirklich eigene Liga bei den Damen, also die pulverisiert da und dominiert eigentlich den Speedy-Bereich seit vielen Jahren, ja.
Und da muss man sagen, dieser Weltrekord stammt schon aus dem Jahr 2016, also aus deiner Frühphase. Und wie sind wir da bei den Damen aufgestellt in Österreich?
Ja, bei den Damen schaut es leider eher schlecht aus, aber wir haben da eine Dame mit dabei gehabt, das ist auch schon einige Jahre her, ich glaube das war 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Ist die Niki Schmidhofer Speechy mitgefahren.
Ja, sehr bekannt, genau, ja, genau.
Und es war ja dort zumal eben eine recht lustige Geschichte, weil es war eben frühzeitig ausgemacht, dass sie halt nach dem Saisonende bei uns, bei den Speechy-Fahrern mitmacht. Und es hat keiner gewusst, die Trainer waren natürlich eingeweiht, aber sonst hat es keiner gewusst. Und
die Versicherung hat es auch gewusst. Jetzt wahrscheinlich. Ja, bist du Wahnsinn.
Und es hat sich halt dann, wie es so sein wollte, dann perfekt ergeben, weil sie gerade in diesem Jahr, dann ist sie nach langer Zeit, seit der Renate Götschel, dann die erste Siegerin vom Abfahrtsweltcup geworden. Und somit war das natürlich für uns dann auch eine richtig coole Geschichte, weil das natürlich dann auch medial richtig durch die Decke gegangen ist. Sie war beim Abschlussinterview beim Saisonende, klassische Frage, und verbringst du jetzt deinen Urlaub? Ja. Und sie sagt drauf, nein, ich gehe jetzt Speedy fahren. Ja. Und sie war dann letztendlich auch die erste Dame, die über 200 km/h gefahren ist. Und mit
aus Österreich, muss man sagen. Ne?
Genau, die erste Dame aus Österreich.
Ich schaue mal kurz rein bei der Gelegenheit, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Die Melissa Di Mino ist 1984 als erste Frau über 200 km/h gefahren. Ich habe die Weltrekordliste offen, deswegen ist das jetzt leicht. Und der Steve McKinney 1978, damals im Clinch eben mit dem Franz Weber, war der erste über 200 km/h 1978. Und der Franz hat ihn dann ein paar Mal verbessert, war aber nicht der erste. Aber
genau, und wie gesagt, die Niki war eben die erste Österreicherin über 200 und hat sich aber dann noch die Tage drauf dann gesteigert auf 217, also das ist der aktuelle Rekord von den Damen in Österreich wiederum, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wo kann man das in Österreich überhaupt fahren? Gibt es da Strecken, die immer gehen oder muss das immer präpariert werden? Das ist ja immer gefährlich eigentlich. Ne?
In Österreich haben wir aktuell gar keine Strecke. Wie gesagt, da, es ist generell sehr schwierig, wie gesagt, diese Entwicklung vom Speedy ist jetzt nicht unbedingt die beste. Wie gesagt, auch aus österreichischer Sicht haben wir uns in den letzten Jahren eher ein bisschen zurückgezogen und fahren meistens jetzt nur mehr bei der WM mit, weil es halt einfach ein bisschen fehlt, sag ich mal, an der Gesamtorganisation, an der Professionalität. Wie gesagt, da hätten wir schon Ideen gehabt, das professionell aufzuziehen, ist aber eben nicht entsprechend angekommen. Und darunter leidet heute Sportart schon ein wenig. Ja.
Ich schaue jetzt nochmal in die Weltrekordliste rein und schaue auf die Orte. Da finde ich ganz früh St. Moritz, aber das gut sage ich mal nicht. Dann Cervinia in Italien, Le Arc und Vars hast du erwähnt. Also ist in Wahrheit zu einer französischen Angelegenheit geworden, was die Weltrekorde betrifft bei den Herren und auch bei den Damen. Da gibt es eigentlich nur noch Weltrekorde, die an einem der beiden Orte stattfinden. Die sind spezialisiert dann auch vom ganzen Umfeld her.
Ja. Genau, mittlerweile ist es eben wirklich nur mehr was. Le Arc war vorher schon.
Das ist schon wieder ein paar Jahre her, genau.
Genau, stimmt, und wie gesagt, in den letzten Jahren ist es eben definitiv was. Und da gibt es eben jedes Jahr dann wieder die Challenge, ob man den Weltrekord nicht verbessern könnte noch. Und wie gesagt, da gibt es aber momentan auch keinen zweiten Ort, wo man diese Geschwindigkeiten überhaupt fahren könnte. Also das ist eben
sehr speziell.
Somit auch, wie gesagt, der Rekord ja vom Simon Billy, das ist eben seine Heimstrecke und somit von dem hat er auch ein bisschen natürlich profitiert. Ja.
Klingt ein bisschen wie Jean-Claude Killy. Und es ist irgendwie ja französische Tradition halt. Ja, sonst sind die Italiener und die Italienerinnen der sehr stark unterwegs, was ich da in den besten Listen sehe.
Genau, ja.
Hast du selbst auch schon mal die Ski angeschnallt und hast dich messen lassen, weil es ja geht, weil es die Anlage dort hast?
Nein, ich bin, wie gesagt, natürlich schon des Öfteren bei den Events dabei gewesen, aber eben nur in der Rolle als Pressesprecher, nicht als Fahrer. Wie gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, es ist macht man nicht einfach so nebenbei, wie gesagt, wenn man das einmal...
Das ist Quant dazu, ne?
Ja, das muss man wirklich einmal live miterlebt haben, das kann sich ja so keiner vorstellen, auch wenn er Bilder sieht. Wie gesagt, die haben ja einen Latexanzug an, einen Helm.
Ja. Alien
und
irgendwie, ne?
Genau. Die größte Challenge ist aber dann letztendlich, sie haben ja hinten sogenannte Spoiler schneller oben, wegen der Aerodynamik. Und was ja die wenigsten wissen, ist eben auch, dass dann am Schluss bei den Skischuhen ja dann die Schnallen abmontiert werden und dann eben entsprechend verbiegt werden. Das heißt, eben die müssen auch dann stundenlang in den Skischuhen ausharren. Man kennt sie ja aus dem alpinen Rennsport. Was ist das Erste, wenn ein Rennläufer ins Ziel kommt, der macht die Skischnallen auf. Ja. Also die sind dann wirklich hart im Nehmen und müssen dann wirklich stundenlang oft dann in diesen Skischuhen verharren. Ja, und ist immer wieder dann eine entsprechende Challenge. Also das macht man jetzt nicht so nebenbei. Ja.
Und der Korridor, in dem gemessen wird, ist wie lang?
Das sind 100 Meter.
100 Meter. Genau, das ist ja spannend. Das ist ja der große Kapstreffe kommen für diese Kontrollsektion irgendwie. Oder Section
genau, beziehungsweise eben der große Unterschied zum alpinen Bereich, das sind ja Momentaufnahmen, diese Höchstgeschwindigkeiten, was eben bei der Abfahrt oder so gemessen werden. Beim Speech ist eben das wirklich auf 100 Meter gemessen wird, ja, mit zwei Lichtschranken.
Aber es ist ganz normal eine ÖSV-Angelegenheit, wo die Durchlässigkeit ein bisschen größer sein könnte von den klassischen Downhill-Sachen, nehme ich an, ne? Es gehört zum ÖSV dazu, der Speedy-Bewerb.
Das ist ein Referat vom ÖSV, ja, Speedy. Okay.
Gut, dann bin ich kurz nämlich auf der ÖSV-Homepage, finde da große Partner auch aus der Wirtschaft, wir sind da ein bisschen in einem Börse-Podcast auch nennen, die A1 Telekom Austria natürlich, dann die Raiffeisen sieht man immer wieder, die Unica natürlich und dem zweiten Hauptthema die Volksbank, mit den Skispringern jahrelang jetzt verbunden, legendäre Claims und so weiter. Und da gehen wir jetzt zum Kulm. Seit 2019 bist du dort der Pressesprecher. Und da reihen wir auch den Kulm ein mit den Rekorden. Weltrekord am Kulm haben jetzt auch schon, ich schau mal nachher, 1. März 1962. Ein Deutscher, der Peter Lesser, ist an einem anderen Kulm als den man heute kennt, immerhin 141 Meter gesprungen. Dann hat er das nochmal verbessert auf 145,5. Und dann der Andi Felder natürlich, der ist vielleicht noch ein Begriff, 1986 mit 191 Metern am Kulm. Und danach gehört das Spiel um die Weltrekorde Planitzer, Vikersund und letztendlich nochmal Planitzer, wir haben es erwähnt, Domen Preutz 254,5. Und bei den Damen seine Schwester, die Nika Preutz, die ja alles niedergesprungen hat, mit, warte mal, schaue ich auch nach, mit 236 Meter, beide heuer im Frühjahr. Ja, der Kulm, da fehlen ein paar Meter auf dem Weltrekord, ist auch baulich nicht machbar, glaube ich.
Genau, das ist halt von der Anlage her doch einiges. Wie gesagt, der Schanzenrekord am Kulm stehen wir bei 244 Meter, auch von einem Preutz, und zwar von Peter Preutz dazu mal.
Alle vertreten sind, ne?
Genau, und wie gesagt, vor kurzem, 2023 war es, glaube ich, hätte es einen neuen Weltrekord gegeben mit 247,5 Metern, aber der hat dann leider in den Schnee gegriffen und somit zählt er halt nicht offiziell als Weltrekord, beziehungsweise als Schanzenrekord in dem Fall.
Diese Geschichten mit dem Goldberger und Toni Nieminen, die waren auch am Kulm, oder?
Das war natürlich immer ein spannendes Duell zwischen dem Goldi und da hat sich das Duell ergeben, wer wird der Erste, eben, da sind wir wieder bei diesem Vergleich mit den 200 Metern zu springen und da war es eben auch so, dass nachdem ich nämlich in der Schule einmal ein Referat über den Goldi machen habe dürfen, habe ich das da schon mitbekommen und da war es eben so, er wäre der Erste gewesen, der Goldi hat in den Schnee gegriffen und somit hat sie ihm dann eben der Finne dann letztendlich auch weggenommen und somit war der offiziell der Erste über die 200 Meter.
Ganz spannende Geschichte. Das ist Sportgeschichte und 2026 steht der Kulm wieder auf dem Kalender. Sprechen wir auch darüber, hast du schon begonnen? Es geht schon los, nehme ich an, oder?
Natürlich, beginnt dann so richtig die heiße Phase. Spannend ist ja heuer beziehungsweise Anfang nächsten Jahres eine Neuheit, eine Weltpremiere, und zwar gibt es das erste Mal eine nordische Kombination auf einer Skiflugschanze.
Wahnsinn. Und der Kulm, nehme ich an, ist die Schanze, ne?
Genau.
Und wo wird dann gelaufen, weißt du das?
Doppelt in der Gegend, das oder? Das ist direkt dann auch in Bad Mitterndorf, entsprechend auf der Langlaufloipe wird dann gelaufen.
Das heißt, wir sprechen vom Weltcup der nordischen Kombinierer, Lampater und Co. Und die gehen über die große Schanze und werden vielleicht alle personell best machen, ne? Höchstwahrscheinlich im
Genau, wie gesagt, das ist eben diese spannende Herausforderung, dass eben bis jetzt eben ja Kleinschanze, Großschanze kennen soll es, aber auf einer Skiflugschanze hat es eben noch nie einen Bewerb der nordischen Kombination gegeben und das ist natürlich jetzt spannend, dann das entsprechend mitzuverfolgen.
Und da fängt der Jarl Magnus Rieber vielleicht fast wieder zum Springen an, aber das wird er schon gewusst haben, ja, spannend. Spannend, spannend. Und das findet im Kalender früher statt als die Skiflug-WM, nehme ich an, glaube ich, oder?
Oder der Termin ist nächstes Jahr unmittelbar, ist nämlich auch wieder was Spannendes, der erste Weltcup-Bewerb nach den Olympischen Spielen.
Nach den Olympischen Spielen, okay. Na, sehr, sehr, sehr spannend. Siehst, das wusste ich nicht und ich glaube, da habe ich einen Termin, wo ich mir das anschaue, weil ich liebe vor allem die nordische Kombination, das gebe ich zu. Diese Sache taugt mir. Bin dann schon gespannt, auch wie man die Punkte einfließen lassen wird und gehen die Damen da auch drüber über die Schanze oder ist das ein Herrenweltcup nur?
Nein,
ist
Herrenweltcup. Herrenweltcup, ja.
Und der Kulm bei den Damen-Skispringerinnen, weil wenn die Nika Preoz im Planitzer 236 springen kann, kann sie einen Kulm auch bewältigen. Gibt es doch einen Damenbewerb?
Nein, es gibt noch keinen Damenbewerb. Wie gesagt, dass sie es können, das haben sie, glaube ich, schon alle bewiesen. Ja. Wie gesagt, das ist nicht das Thema, aber wie gesagt, wird in naher Zukunft wird es auch soweit einmal sein, dass dann die Damen einmal runter dürfen, ja.
Jetzt haben wir über deine Laufrekorde gesprochen mit zwei Beispielen. Die Speed-G-Geschichte hast du ausgelassen, mangels Adjustierung, die vorhanden war. Bist mal über irgendeine kleine Schanze gegangen zum Spaß als guter Skifahrer? Sicher tausendmal, aber nicht gemessen höchstwahrscheinlich. Ne?
Wie gesagt, das sind halt nur diese ganz kleinen Schanzen, sag ich mal, was halt irgendwo, aber da redet man wirklich von kleinen Hügeln, aber über eine wirkliche Skiflugschanze oder auch eine Skisprungschanze, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich zu feig.
Mein Rekord liegt bei 30,5 Metern gemessen. Mit Alpinskien, da hat der Huber Neuper mal was aufgestellt am Heldenplatz. Ja. War lustig. Da hat uns dann im Auslauf alle aufgehauen. Ja. Aber der Sprung selber war relativ leiwand. Lieber Werner, du lächelst die ganze Zeit, sehen die Leute natürlich nicht. Was ist das, was dir in dem Job, den du stark selbst gebastelt hast, so taugt?
Ja, letztendlich ist es genau diese Abwechslung, die es mit sich bringt. Das heißt, jeder Tag ist irgendwie anders, man ist sehr viel unterwegs und ja, es warten immer wieder spannende neue Herausforderungen auf einem und das ist genau das, was einen letztendlich dann auch antreibt, das zu machen. Ja.
Ich spiele noch was ein kurz. Das Motto dieser Saison ist irgendwie Gutes zieht Kreise, so ein bisschen die Mundpropagandageschichte. Hast du eine Assoziation zu dem Claim?
Gutes zieht Kreise. Ja, um das vielleicht auch in den Laufsport ein bisschen umzumünzen, gerne, könnte man vielleicht sagen, Laufen ist ansteckend, und aber wie? Natürlich im positiven Sinne, wie gesagt, nichts Negatives. Heißt, das ist schon so, dass man halt dann immer wieder, und das ist ja das schöne Feedback, was man dann immer wieder bekommt, sage ich mal, dass dann Leute zu einem sagen, okay, ich habe das gesehen und du motivierst mich so und jetzt habe ich dann auch zum Laufen angefangen oder will jetzt eben was Neues machen, wie mit einer Gruppe laufen. Also das ist schon so, wie ich es auch eingangs gesagt habe, so ein Virus unter Anführungszeichen, ja, genau, im positiven Sinne, von dem man dann auch infiziert wird und wo man sagt, okay, ich will unbedingt da mehr machen in diesem Bereich. Ja.
Wenn man beim Fenster rausschaut, ist circa 30 Meter entfernt, Kilometer 24 vom Vienna City Marathon, die Friedensbrücke. Jedes Mal, wenn ich dort stehe und zuschaue, juckt es in der Sekunde. Wird auch oft gehen, wenn du arbeiten musst rund um einen Event oder darfst, nehmen wir es positiv, dass du am liebsten mitrennen würdest, oder?
Definitiv. Wie gesagt, da ist oft eben im Vorfeld, wo man sich denkt, ja, nein, muss eh nicht sein, dass man laufen wir das mal nicht. Ja. Aber wenn es dann wirklich so ist, dann brennt es schon ein bisschen unter den Fingernägeln, wo man sagt, oh, jetzt wäre es doch vielleicht ganz schön, da in dieser Masse mit drinnen zu sein. Aber ja, wie gesagt, das passt dann trotzdem ganz gut und wie gesagt, man muss halt gut miteinander kombinieren.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Werner, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ein Monat, nachdem wir uns da zufällig wieder getroffen haben oder eben nicht, weil ich hätte dich ja dort vermuten können, irgendwie zu mir in den Podcast kommen und ein bisschen über Sport herumzunörden und zu motivieren. Ja, wer dich kontaktieren will, über die Homepage nehme ich an, die werden wir verlinken.
Gerne, ja.
Als Veranstalter oder so, wenn man Hilfe braucht in der Visualisierung und alles Mögliche. Und ja, ich sage danke an euch fürs Reinhören. Laufen ist wirklich ansteckend und tschüss und Baba mal von meiner Seite.
Ja, danke Christian für die Einladung, hat mich gefreut. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So,
Mein Geld liegt bei meiner Volksbank.
Und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen. Woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben. Also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.